Einen schönen guten Morgen und herzlich willkommen auf den Chemnitzer Linux-Tagen. Auch begrüße ich euch hier im Kernel-Track, präsentiert von AMD. Wer möchte, kann sich nachher noch ein paar Merchandising-Artikel abholen. ja, wie gesagt, wir sind hier am Kernel-Track. Und womit geht es beim Betriebssystem los mit dem Booten? Und was kommt vor dem Booten? Natürlich das BIOS. Und wie das so genau funktioniert und was da passiert, bevor der Rechner eigentlich das Betriebssystem lädt und hochfährt, wird euch der erste Vortrag von André Bischewara näher bringen.
Okay, vielen Dank, Jörg. Ja, hallo, herzlich willkommen. Schön, dass ihr so früh hier alle erschienen seid. Ja, mein Name ist André Bischewara. Also mein Nachname ist kein Passwort oder so, das ist wirklich so. ja, ich arbeite bei AMD und mache so allerlei Sachen. Virtualisierung und alles, was so low-levelig ist. Da hat man halt viel auch mit dem BIOS zu tun und ich wollte mal mit dem Vortrag mal so einen kleinen Überblick geben, weil ich so den Eindruck hatte, dass das BIOS für viele so ein Mysterium ist und man sieht es nicht so richtig, was da passiert und man weiß vor allem gar nichts, was unten drunter passiert. Man sieht, worum es dieses Setup. Das wollte ich jetzt mal so ein bisschen, naja, entzaubern. Aber ja. Ich fange jetzt mal an mit dem Überblick und zu zeigen, aus was so dieses ganze BIOS-Firmware-Krams besteht. Dann werde ich so die einzelnen Schritte so kurz beleuchten, was da passiert, so Hardware-Setup, Runtime-Code, was also passiert, während das System läuft, die verschiedenen Interfaces zum Betriebssystem, wie dann das Betriebssystem letztendlich geladen wird und zum Schluss habe ich noch eine Folie über Core Boot. Ja, fangen wir gleich an. Hm? Ah, nein. Okay. Jo, also die Hauptaufgabe der Firmware in dem Rechner ist es, das System zu initialisieren. Dazu muss man einiges machen. Das werden wir gleich noch sehen. Das ist also nicht so ganz banal, dass es wenn der Strom da ist, schon alles gleich losgeht. Das passiert, dann muss irgendwie das Betriebssystem geladen werden. Und es müssen zur Laufzeit auch, also während das Betriebssystem läuft, hat die Firmware auch noch was zu tun. Das glaubt man gar nicht so häufig. Oder man denkt, das ist seit DOS-Zeiten irgendwie vorbei, aber in Wirklichkeit passiert da auch noch einiges nebenbei. So, das sind so die Hauptschritte, die ich vielleicht beleuchten werde. So die Begrifflichkeiten, das BIOS, viele sagen, wie geh mal ins BIOS. Ne? Das ist so ein beliebter Begriff. Damit meint man eigentlich nicht das BIOS, sondern das BIOS-Setup. Das ist also ein spezielles Programm, was irgendwie es erlaubt, Einstellungen zu ändern. Das hat aber das ist wirklich nur ein kleiner Teil von BIOS. Das ist das, was die meisten Leute aber sehen. Ist doch gar nicht mal der größte Teil. Ja, wir sehen hier, also hier sind noch viel mehr Komponenten. Wir haben ganz unten die Hardware-Initialisierung, wozu ich gleich was sagen werde. Dann diese Runtime, die so in der Mitte drin liegt und irgendwann immer zwischendurch wieder aufgerufen wird. Dann braucht das BIOS Treiber, weil es letztendlich ja die Aufgabe hat, das Betriebssystem zu laden, zum Beispiel von der Platte, von der CD oder vom Netzwerk, muss es irgendwie die Hardware ansprechen können. Deswegen hat das BIOS Treiber. Dann haben wir dieses BIOS Setup, was ich schon erwähnt hatte. Und das hier im allgemeinen OS Interface genannte Teil, der sich sozusagen um die Kommunikation mit dem Betriebssystem kümmert. Ja, am Anfang. Sieht es so aus. Alles schwarz. Ja. Also am Anfang ist nichts und dann geht's los. Mit der Core-Hardware-Initialisierung, also den wesentlichen Sachen, die gemacht werden müssen, damit der Rechner überhaupt lauffähig ist. Als allererstes muss die CPU initialisiert werden. Das klingt jetzt alles ein bisschen komisch, weil die CPU initialisiert sich selbst. In Wirklichkeit gibt es so ein paar Sachen, die zur CPU gehören, die nicht unmittelbar schon sofort lauffähig sind. Zum Beispiel die Caches, die müssen erst initialisiert werden. Da muss man erstmal gucken, was gibt es denn für Caches und muss die dann initialisieren und aufsetzen. Den Speicher vor allen Dingen, das ist eine der wichtigsten Aufgaben, der ganze Speicher muss initialisiert werden, weil das ja auch dynamisch ist, das könnte sich bei jedem Boot ändern, weil man ein Speichermodul rausgenommen hat, reingesteckt oder sich da was geändert hat. Das ist insofern eine ganz interessante Geschichte, weil es relativ schwierig ist, ein Programm zu starten ohne Speicher. Also weil irgendwo, das ist ja so gewohnt, ne? Man schreibt irgendwas, irgendwie Variablen hält man im Speicher und so. Und, aber wenn es nur keinen Speicher gibt oder der noch nicht initialisiert ist, dann ist es so ein bisschen tricky. Da gibst du die ganz einfachen Sachen. Da gibt es einen Compiler, der benutzt nur Register. Benutzt keinen Stack, keinen Speicherzugriff. Da kann man so ganz einfache Routinen kodieren, die dann nur in Registern laufen. Die funktionieren dann schon. Das ist aber meistens ziemlich beschränkt vom Umfang. Also da kann man keine sophisticated RAM-Detection machen, also irgendwie rauskriegen, was sind denn jetzt für Module, welche Timings muss ich da einstellen und so. Das wäre ein bisschen kompliziert, aber zum Glück hat ja jeder Prozessor Cache. Und zwar in Speichergrößen, die Anfang der 90er Jahre noch im Hauptspeicher gut zu Gesicht gestanden hätten. Den kann man also in so einen Modus setzen. Da gibt es ein paar einfache Sachen, die man machen kann. In der CPU sagen kann, dass er den Cache jetzt als RAM benutzen wird. Das heißt, er benutzt den Cache ja sowieso ausschließlich für sämtliche Speicherzugriffe, nur dass er halt nichts rausschreibt, sondern sozusagen da Ende ist hinter dem L2-Cache. So, wenn man das gemacht hat, dann hat man so mindestens, sagen wir mal, 250 KB locker als Speicher zur Verfügung und kann dann relativ normal mit normalem Code und normalen Programmen rangehen, den ganzen Rest zu initialisieren. Ja, der Prozessor ist ja nicht alleine, er muss ja das ganze System irgendwie steuern, deswegen hat er auch ein Bussystem. Das ist auch nicht so einfach Adressbus und Datenbus so rausgeleitet wie in den 80ern vielleicht, sondern das sind halt komplexe Bussysteme, Hypertransport, PCI Express, QuickPath, Interconnects. Und die müssen halt auch erstmal initialisiert werden, müssen Geschwindigkeit einstellen. Wenn er das hat, dann kann er immerhin schon ein Stück weiter reden, dann kann er zum Beispiel mit dem Chipsatz reden. Da sitzt zum Beispiel der Timer drin. Also ja, gewisse Timer sitzen da drin. Und den Interrupt-Controller vor allen Dingen, den sitzt da auch drin. Klar, weil die Interrupts ja von der Hardware kommen. Das muss auch alles initialisiert werden. Das ist also eine ganze Menge Kram, den man machen muss, bevor das überhaupt erstmal losgeht. Und das ist immer so Schritt für Schritt. Ne? Mit einem dieser Initialisierungsschritte ermöglicht man überhaupt erst, dass man weitergehen kann und die weiteren Schritte ausführen. Zum Beispiel SMP-Setup, also für Multiprocessing, dass man mehrere, die anderen CPUs dann findet, mit auch die initialisiert. Dann ist es manchmal nötig, schon in dieser frühen Phase irgendwelche PCI-Devices zu detektieren. Zum Beispiel bei AMD-CPUs gibt es ein PCI-Device, was direkt in der CPU sitzt, diese AMD Northbridge. Und dort sind wichtige Einstellungen zu treffen, über die Kommunikation mit den anderen CPUs oder generell mit dem Chipsatz. Das muss man halt auch alles irgendwie machen. Dieser Code ist sehr spezifisch für die CPU oder für die Architektur auf jeden Fall, aber auch teilweise für die CPU und wird deshalb meistens vom CPU-Hersteller zur Verfügung gestellt. Da gibt es dann so einen Block, den die OEMs kriegen oder die Board-Hersteller, die lizenzieren das dann. Von AMD heißt dieses BIOS AGESA oder AGESA. Das taucht manchmal in Foren auf oder manchmal sieht man das beim BIOS Update-Meldung, wenn man doch sich ein neues BIOS runterlädt, da steht ja New AGESA. Dann weiß man, okay, das ist dieser Core-Code, der jetzt updated wurde, meistens um irgendwelche CPUs, neue CPUs zu unterstützen oder neue Features. Zum Beispiel brauchte man es damals, als mehr L3-Cache oder welche neuen Features in CPUs gekommen sind, dann muss halt das BIOS natürlich zum Beispiel den L3-Cache überhaupt kennen und initialisieren und das ist auch Aufgabe des AGESA. Manchmal wird dieser Core-Code, also die meisten übernehmen den so, weil sie wissen, oh, das ist Magic und da fallen wir wirklich viel dran rum, dass das alles so stimmt und da sind manchmal kritische Sachen drin und wenn man da um eins daneben liegt, dann geht es halt nicht. Und also die meisten übernehmen das, den Teil so, wie er ist. Was gut ist für uns, dadurch können wir als AMD Fixes oder irgendwelche Sachen halt sicherstellen, dass die wirklich in allen Rechnern landen. Manchmal gibt es so BIOS-Workarounds, die machen wir dann in dieses Kern-BIOS rein und das wird dann automatisch sozusagen verteilt. Es gibt aber auch manche ganz schlaue, die das dann nochmal umbauen wollen. Die großen Serverhersteller sind da vorne weg. Und da muss man aufpassen, dass die dann auch wissen, dass bestimmte wichtige Sachen auch die mit übernehmen wollen müssen und nicht ändern. Gibt es Ärger. Ja, das war jetzt diese Stufe hier, diese Hardware-Initialisierung. Der nächste Schritt ist das Runtime. Das sind also Code-Teile vom BIOS, die während des normalen Systems laufen, also während das Betriebssystem schon die Kontrolle übernommen hat. Also man hat ja so eine Vorstellung, dass so das BIOS, da gibt es so diese alten DOS-Befehle, die DOS immer noch benutzt hat, um auf die Platte zuzugreifen und im Bildschirm zu schreiben. Und Linux benutzt das alles nicht und deswegen ist das BIOS eigentlich nur zum Booten da. Das stimmt aber so nicht. Einerseits gibt es den System Management Mode. Das ist ein ganz fieses Ding, das werde ich gleich genauer erläutern. Dann gibt es natürlich diese ACPI-Tabellen, da kommt auch nochmal eine Folie dazu. Und dann gibt es manchmal auch wirklich direkte Aufrufe von der Software. Also der Grub zum Beispiel, der verwendet 16-Bit-BIOS, diese alten 16-Bit-BIOS-Zugriffe noch, um auf die Platte, von der Platte zu lesen. Und der braucht natürlich auch, also das ist so eine Runtime-Geschichte. Das heißt, er fragt dann das BIOS so einen Funktionsaufruf und das BIOS führt dann das raus. Der Sinn von diesem BIOS Runtime, jetzt abseits von diesem Boot-Zugriff, vor allen Dingen Treiber einerseits, also manche Geräte werden halt nur vom BIOS irgendwie angesprochen, da gibt es halt manchmal keine Treiber. Power Management ist eine ganz große Geschichte, die das BIOS macht, weil das ziemlich boardspezifisch ist, also jedes Board unterschiedlich und da muss man manchmal genaue Sequenzen einhalten, wer was in welcher Reihenfolge eingestellt werden muss. Wenn man zum Beispiel die Spannung verändern will, vom Prozessor oder vom Chipsatz oder so, um Strom zu sparen, wenn man die senken manchmal, dann muss man natürlich aufpassen, dass man das nicht zu heftig tut, dass man bestimmte Schritte vorher einhält, dass man es in Stufen zum Beispiel runtersenken. Und das sind alles komplizierte Sachen, die mächtig schief gehen können und deswegen ist es meistens das BIOS, was es erledigt, wo der Code dann wirklich getestet ist und wo auch keiner drin rumfuschen kann. Systemmanagement im weiteren Sinne passiert da, also alles, was zum Beispiel diese ganzen ACPI S3-Geschichten, das macht auch das BIOS. Also man sagt eigentlich nur, geh mal jetzt bitteschön in den Suspend-to-RAM-Modus und das BIOS steuert das Ganze dann über den Chipsatz, dass der die CPU, also Teile von der CPU-Spannung abschaltet, aber den RAM noch beibehält und die PCI-Devices schlafen legt und so, das sind alles relativ komplexe Sachen. Das erledigt das. Und dann gibt es auch noch eine Menge Sachen, die teilweise kritisch sind. Da gibt es Temperatursensoren auf dem Board oder bestimmte Bedingungen, die nicht auftreten dürfen. Wenn die doch auftreten, also zum Beispiel eine Überhitzung oder der Stromverbrauch wird zu groß oder die Spannung fällt zu sehr ab an einem der Spannungsregler, dann muss das System auf jeden Fall sofort reagieren und das tut es dann auch über solche BIOS-Runtimes. So, eines dieser BIOS-Runtimes ist der System-Management-Mode. Der System-Management-Mode ist eigentlich ein CPU-Modus, den kennt man nicht so viel. Also es gibt ja, kennen viele sicher Real-Mode und Protected-Mode und Long-Mode, diese ganzen Geschichten. Es gibt aber noch zusätzlich den SMM, den System-Management-Mode. Das ist also der wurde damals mit dem 386 SL eingeführt und dann, also bei diesem Embedded-Prozessor, und war dann beim 486er, glaube ich, in jedem Prozessor drin. Er kann mit einem CPU-Pin getriggert werden. Das ist der große Trick. Das ist also wie so ein Interrupt, aber der ist nicht maskierbar. Das heißt, sobald der Chipsatz ist meistens angeschlossen an diesen Pin, sobald der Chipsatz aufs Knöpfchen drückt, geht die CPU in diesen SMM-Mode. Unabhängig, was gerade passiert, ob es gerade einen kritischen Setup macht, in irgendeinem Treiber oder irgendwie ist gerade ein Runtime-Betriebssystem, also ein Realtime-Betriebssystem läuft, es ist egal. Sobald dieser Pin gesetzt wird, geht die CPU in diesen SMM-Modus. Dazu wird der ganze Prozessor-Kontext, also die Register und was noch alles so dynamisch ist, wird halt gesichert, und zwar in einem speziellen Bereich des Speichers, der so extra dafür reserviert ist. Und dann geht der Prozessor in diesen Modus und ruft so einen vordefinierten Händler auf. Ja, in diesem Modus, das ist sieht so ein bisschen aus wie Real-Mode, ist es aber nicht wirklich, weil man hat also Zugriff auf den vollen Speicher und man hat volle Privilegien. Das heißt, der Code kann da wirklich alles machen. Er kann sämtlichen Speicher auslesen, überschreiben, da gibt es keine Page-Tables und keine Protection und so ein Krimskrams, sondern das ist wirklich so halt Bare Metal, da kann man wirklich richtig auf die Hardware runtergehen. Und man hat alle Privilegien, also man kann I/O-Zugriffe auf sämtliche Geräte zugreifen. Und das wird dann halt auch ausgenutzt. Der Speicher, in dem das läuft, der kann auch tatsächlich so separiert werden, also wenn das Chipset das unterstützt, dass der von den normalen Modi gar nicht angesprochen werden kann. Das ist komplett getrennter Speicherbereich, wo das Betriebssystem den gar nicht sieht und den auch nicht verändern kann. Was auch häufig passiert, abseits von diesem CPU-Pin, den ich sage, also wenn der Chipsatz jetzt irgendwie was sagt, ich muss hier irgendwas jetzt erledigen, kann man das auch über Software auslösen. Es gibt so ein, meistens funktioniert das über I/O-Ports, das heißt, bestimmte I/O-Port-Zugriffe, die von der Software gemacht werden, werden dann vom Chipsatz abgefangen, der steuert dann den Pin, oder das werden direkt im Prozessor schon abgefangen und geht dann in den SMM-Mode. Das wird zum Beispiel benutzt für USB-Tastatur-Emulation, weil die, wenn jetzt jemand versucht, auf den so ein klassisches Tastaturport anzusprechen, dann geht er auf Port 60X zum Beispiel, um da den Tastaturcontroller zu programmieren und so ein Zeichen zu holen. Und da gibt es ja diese Legacy-Emulation, dass man das, dass es auch mit USB-Keyboards funktioniert, die aber ganz anders auf, also ganz anders funktionieren, ganz, viel komplexer sind. Und das wird zum Beispiel von diesem, auch vom BIOS erledigt. Das heißt, sobald jemand versucht, auf den alten Port zuzugreifen, merkt er das, der treppt dann, geht dann in den SMM-Modus und guckt dann, ah, was wollte der eigentlich machen? Er wollte Zeichen lesen. Dann geht der ganze USB-Stack los und holt sich das Zeichen oder hat es vielleicht schon im Puffer und liefert es dann über den alten Weg zurück. Das gleiche gilt für Maus. Das ist das, was man im BIOS-Setup manchmal einstellen kann als USB-Legacy-Support für Keyboard und Maus. Das wird dann sozusagen aktiviert. Das Schlimme ist, dass dieser SMM-Modus, den kann man natürlich konfigurieren. Man sagt also, worauf soll er triggern und an welchen Adressen liegt der Speicher, der Code sozusagen, der dann ausgeführt werden soll. Das kann man das BIOS aber locken. Da gibt es so ein Bit, was so ein Write-Only-Bit ist sozusagen. Und da kann man auch nur eine 1 reinschreiben. Das heißt, am Anfang ist es 0, das ist alles okay. Man kann die Register beschreiben, die den SMM-Mode konfigurieren. Und sobald man aber in dieses Bit eine 1 reinschreibt, ist Sense. Dann kann man die nicht mehr verändern. Nie mehr, auch nicht sozusagen, wenn man sagt, ich wollte noch was ändern, ist zu spät, dann muss man warten bis zum nächsten Neuboot. Das hat den Sinn, dass das Betriebssystem damit nicht mehr rumspielen kann. Also es kann den SMM-Modus nicht ausschalten. Das ist einer der Gründe, warum Betriebssystemleute diesen SMM-Mode hassen, weil der praktisch vollkommen am Betriebssystem vorbei läuft. Und egal, was man gerade macht, wenn man irgendwie so eine kritische Section hat und man sagt, naja, ich habe jetzt alle Interrupts aus und da passiert eigentlich nichts. Nee, es kann immer noch sein, dass ein SMM dazwischen kommt. Und das macht so manchmal, es ist einfach nervig. Man eigentlich denkt, es wäre so schick, wenn ich könnte ich das in so einem kurzen Links abhandeln. Aber was passiert, wenn da ein SMM kommt? Üblicherweise kommt ja keiner, aber beim Kunden kommt dann natürlich doch einer. Dann geht alles schief. Die OEMs, also die Serverhersteller zum Beispiel, die lieben es dafür, weil es ihnen die Möglichkeit gibt, unabhängig vom Betriebssystem Software auf der Kiste laufen zu lassen. Und das ist dann meistens auch der Unterschied zwischen einem Billigboard und einem teuren Server, weil der halt ziemlich aufwendige Routinen hat, um sicherzustellen, dass zum Beispiel die CPUs nicht überhitzen. Oder der merkt dann zum Beispiel, wenn irgendwie Temperatursensoren zu heiß laufen, dann werden die Lüfter halt hochgedreht oder alles so eine Geschichte. Das wird über einen SMM-Modus gesteuert. Ja, da ist immer so ein ewiger Kampf zwischen den beiden Lagern, wer was machen darf. Ganz ärgerlich ist es zum Beispiel für Echtzeitbetriebssysteme, weil die ja so eine Annahme haben, wenn ich jetzt hier so meinetwegen Interrupts ausschalte und jetzt 5 Befehle ausführe, dann dauert das, weiß ich, 7 Takte. Und es könnte aber sein, dass genau in der Mitte irgendwie wegen diesen Pinnen, weil jetzt irgendein Temperatursensor gesagt hat, es ist mir zu heiß, jetzt geht der SMM-Modus an und der macht erstmal was und guckt erstmal nach, was war denn, liest die Temperatur aus und das dauert. Und dann schaltet er die Lüfter hoch und dann wartet, bis die Lüfter hochgedreht sind. Und dann geht er wieder zurück. Und dann sind es nicht 7 Takte verlangen, sondern 7 Millionen in der Zwischenzeit. Und das ganze Timing stimmt dann natürlich nicht mehr. Und deshalb ist es immer so ein bisschen ärgerlich. Also manche probieren, also was man kann eigentlich wenig dagegen machen, außer halt ein Board nehmen, was halt nicht so viel SMM-Code hat oder wo das halt seltener anspringt. Ansonsten muss man sehen, es gibt irgendwie so ein Linux-Kernel-Modul, wo man das detektieren kann, was das SMMs aufgetreten sind. Weil normalerweise ist das vollkommen transparent. Geht halt irgendwie. Und man sieht es ja nicht, weil es wie gesagt, selbst vom Betriebssystem-Sicht aus transparent ist, ist es gar nicht nachweisbar. Aber man kann anhand der verlorenen Cycles das nachweisen, dass da jetzt was passiert sein muss. Da gibt es so ein Kernel-Modul, wo man das, der dann wahrscheinlich schreit und sagt, hier ist was aufgetreten. Ja, das ist dieser System-Management-Mode. Gibt es da Fragen dazu? Also eigentlich ist der immer da. Die Frage ist nur, wie viel Code da implementiert ist. Das ist eigentlich der Unterschied. Genau, deswegen hat man ja bei Realtime, bei Boards, die jetzt, also wenn Realtime jetzt im Embedded-Bereich, dann sind es halt Boards, die halt dann wenig machen bis gar nichts. Ansonsten, ja, man muss halt gucken. Also üblicherweise, wenn auf normalen Consumer-Boards ist es relativ selten, dass da was passiert. Ich glaube aber irgendwelche Buttons zum Beispiel, so ein Aki, also wenn man den Power-Knopf drückt oder so, das geht dann über ein SMM. Aber das kann man, also für einen normalen Desktop-Gebrauch spielt es keine Rolle. Für harte Echtzeit ist es unter Umständen schon ein Problem, aber da kann man dann durch spezielle Boards, die halt ein spezielles BIOS haben, dass das den kaum benutzt. Zumindest mildern. Das ist das eine, das war das BIOS Runtime, also das zur Laufzeit aufrufen wird. Jetzt kommen wir zum ersten Teil vom Betriebssystem Interface, also die Verbindung zwischen der Firmware und dem BIOS zum Betriebssystem, hier oben. Ich habe da jetzt mal ACPI einfach rausgesucht als eines, also es gibt so mehrere Interfaces. Das eine ist dieses BIOS Call Interface über Interrupts, was halt DOS und CRUD benutzt. Und ACPI ist so ein anderes Interface, es ist eigentlich nicht so ein richtiges Interface. Eigentlich besteht es aus Tabellen, die das BIOS im RAM ablegt, an bestimmten Speicherstellen. Und die werden dann, da gibt es so einen Algorithmus, wie man diese Tabellen finden kann. Die haben legen an, glaube ich, im ersten Megabyte an durch 16 teilbaren Adressen, da gibt es so eine Art Magic vorne. Und da steht dann die Speicheradresse, wo dann die weiteren Tabellen liegen. Kann man also manuell auch, kann man aus Linux Userland auch abfragen und nachparsen, wenn man will. In diesen Tabellen, die sind mittlerweile recht umfangreich, die dienen dem Power Management, das war so damals die Begründung, das hat man aktiv eingeführt, hat, beschreiben aber auch Hardware, das nimmt so immer mehr zu. Das ist so eine Art, ja, sowas wie Plug and Play, da steht halt drin, was für Hardware hat das BIOS detektiert. Da sind nicht so sehr diese PCI-Geschichten drin, die man ja selber detektieren kann, wo es im Betriebssystem aus Methoden gibt, sondern Sachen, die halt teilweise hart verdrahtet sind, zum Beispiel welche Timer, die im Chipsatz, der HPET zum Beispiel, HPET-Timer, der hat eine eigene Tabelle und ganze Interrupt-Controller und sowas, das wird alles in solchen Tabellen beschrieben. Also dass das BIOS entweder mühselig selber rausgefunden hat oder einfach weiß, weil es weiß, an diesem Pin ist auf diesem Board ein HPET angeschlossen. Und das wird dann halt in diese Tabellen eingetragen und dem Betriebssystem damit übermittelt. Das ist ein ziemlich umfangreicher Standard, irgendwie mehrere hundert Seiten. Teilweise ist der, oder war der zum Anfang schwammig formuliert. Deswegen gibt es dann mal wieder Probleme, weil manche Sachen nicht genau geregelt waren. Und generell gibt es Probleme, weil der Standard so umfangreich ist, dass die Implementierungen doch voneinander abweichen. Das kennt sicherlich viele oder schon gehört, dass ACPI meistens Windows-spezifisch ist. Es gibt einen Teil von ACPI, den Windows benutzt. Und das wird auch von den Boardherstellern getestet, dass diese Tabellen stimmen, dass da alles in Ordnung ist. Und wenn man jetzt aber rein in den Standard guckt, gibt es noch andere Tabellen, die man nutzen könnte. Die werden teilweise gar nicht aufgesetzt, die existieren nicht. Oder da sind halt Sachen ein bisschen anders definiert. So dass man, wenn man genau nach dem Standard geht, das dann manchmal nicht funktioniert. Das ist der Quell vieler Probleme bei Linux, ACPI, dass die Sachen teilweise nicht getestet werden, einfach für andere Betriebssysteme, sondern davon ausgehen, dass Windows das benutzt. Und der Windows-Treiber benutzt den HPET immer nur in diesem 1er-Modus, meinetwegen, und nie im 2er-Modus. Und deswegen braucht man eigentlich diesen 2er-Modus nicht testen. Das denken dann viele Hersteller. Und der wird dann noch nicht getestet, funktioniert dann nicht oder ist buggy oder was auch immer. Das ist so der Grund. Es gibt relativ einfache Tabellen. Das sind einfach so Datenstrukturen, wie man das kennt. Da gibt es vorne eine ID und eine Länge. Und dann gibt es so verschiedene Felder. Das sind zum Beispiel diese HPET-Geschichten. Da steht dann drin, ja, es gibt drei HPET-Timer. Und der erste unterstützt Modus 0, 1 und 2. Und der hat eine maximale Frequenz von so und so. Das steht so relativ straightforward in so Tabellen dran, wie man sie auch in einer Datenstruktur hätte. SRAD-Tabelle ist ein zweites Beispiel, das ist diese NUMA-Beschreibung. Und dann gibt es Tabellen, die sind etwas komplizierter aufgebaut, die sind nämlich kompiliert in so einer Sprache, in der AML, ECPI, Machine Language. Das ist praktisch so eine Art, ja, so Pseudo-Bytecode, der so drinsteht, der einerseits so erlaubt, dass man so Sachen verschachteln kann und dynamisch machen kann. Und andererseits ist da teilweise auch so eine Art Code drin, den man dann ausführen kann, der man interpretiert werden muss. Das ist also eine ziemlich komplexe Sache. Und in dieser DSDT, da stehen dann viele Sachen drin. Da stehen die ganzen Power-Management-Sachen drin, und die ganzen Interrupt-Verteilungen, alles sowas. Und das muss das Betriebssystem erstmal parsen, und das ist sozusagen auch nicht ganz trivial. Und macht es so ein bisschen sperrig, weil man das nicht so einfach durch Hexdump sozusagen lösen kann, weil da steht sozusagen komplizierter Code drin. Da gibt es dann halt extra Tools für einen Disassembler, die dann praktisch diesen Code wieder zurück übersetzen. Wobei man dann natürlich auch nicht den Quellcode rauskommt, weil ja die ganzen Kommentare fehlen und die Variablen haben und so. Man kann zumindest irgendwie damit was machen. Ja, in diesen Tabellen, diesen Pseudocode enthält manchmal TREPs, also hier Aufrufe an BIOS-Routinen. Das funktioniert meistens über irgendwelche magischen IO-Ports, die vom Chipsatz dann abgefangen werden und dann das BIOS aufrufen, zum Beispiel über den SMM-Modus. Das heißt, das zum Beispiel ist ein S3. Da steht in der ACPI-Tabelle drin, es gibt einen Suspend-to-RAM S3-Modus. Wenn du den nutzen willst, dann schreibe bitte auf Port 4711 eine 3. Ja? Und dann macht es das Betriebssystem und der Chipsatz oder die CPU merkt das schon. Ach, das ist hier Port 4711, der ist ja magisch, da muss was passieren. Und dann ruft der BIOS-Routinen auf. Und die BIOS-Routinen steuern dann das ganze weitere Vorgehen. Das hat den Vorteil, dass es halt unter der Kontrolle des BIOS ist und dass es sozusagen relativ abstrakt ist für das Betriebssystem. Es sagt einfach, geh jetzt in S3-Modus. Und es muss sich nicht darum kümmern, was alles dafür passieren muss, dass der Timer zum Beispiel irgendwie an sein muss, weil er den DRAM-Refresh macht oder auch nicht, weil der DRAM sich selber refresht oder so einen ganzen Details. Braucht man sich nicht drum kümmern. Die sind auch sehr Board-spezifisch. Jedes Board hat da extra Chips. Manchmal gibt es halt einen Onboard-LAN und manchmal nicht. Und je nachdem muss man sich um den auch kümmern oder auch nicht. Das weiß das BIOS aber, weil das ja speziell für dieses Board geschrieben wurde. Der Nachteil davon ist natürlich, dass man da auch keine Kontrolle drüber hat. Wenn da irgendwas schief geht oder irgendwas nicht richtig implementiert ist, dann kann man das auch nicht fixen. Also das Betriebssystem kann das nicht so einfach fixen. Weil man muss dann hoffen, dass es irgendwann mal ein BIOS-Update gibt. Problem behebt. Diese Tabellen werden meistens zur Bauzeit des BIOS erzeugt. Also wenn das BIOS kompiliert wird sozusagen oder assembliert wird, dann werden die meisten Tabellen schon vorbelegt, weil man ja die Hardware kennt. Man weiß, dass das Board XY, das hat FireWire und LAN und weiß ich nicht alles. Und dann setzt man entsprechend die Tabellen auf und man weiß genau, ich habe an den Pin 17, das ist Interrupt 4, habe ich den HPET-Timer angeschlossen oder so. Und das schreibt man dann direkt in die Tabelle rein. Manche Sachen werden dann, weil das BIOS auch nicht so viel Code hat und das, also so viel Platz hat, um das alles zur Laufzeit zu erzeugen, gerade dieser Compiler ist halt nicht so ganz trivial, dann wird es halt so gemacht und manchmal sieht man auch, dass in den Tabellen Lücken drin sind. Da gibt es meistens so eine Disable-Bits, womit man bestimmte Einträge ein- oder ausschalten kann, falls es halt doch mal zu dynamischen Konfigurationen kommen kann. Manche Boards gibt es ja mit weiß ich, USB-3-Optionen oder auch nicht. Und in dem Fall gibt es eine USB-3-Beschreibungstabelle im ACPI, sage ich mal, für die Interrupts. Und das knipst das BIOS dann einfach aus, wenn das in dieser Hardware nicht vorhanden ist. Und das sieht man manchmal, wenn man so diese ganzen ACPI-Tabellen dumpt, da steht ganz viel Kram drin, der aber deaktiviert ist. Und auch generell ist dieses ACPI so designt, dass man halt die ganzen Sachen ein- und ausschalten kann. Zum Beispiel sieht man bei vielen Servern, dass die, wenn man sich so diese Multi-CPU-Beschreibungstabellen anguckt, da gibt es immer Vorgaben für 8 CPUs, obwohl der Server nur 2 hat. Also, da sind dann die ganzen anderen sind dann alle ausgeknipst. Was macht es sozusagen relativ einfach fürs BIOS, diese Tabellen, die ja doch recht komplex sind, zu handeln, indem die halt vorher einmal erzeugt werden und getestet werden und dann teilweise bloß ausgeschaltet werden. Man kann sich diese Tabellen angucken als Root. Irgendeine Config-Option muss man setzen, glaube ich, aber inzwischen sollte das überall sein. Sys-Firmware-Actu-Tables, da gibt es dann die, da gibt es dann Dateien, die wie die Tabellen heißen. Und da kann man sich dann zum Beispiel dieser Puppet-Geschichte sich mal angucken und dumpen. Also es ist dann so direkt die Tabelle, wie sie im Speicher steht. Kann man einen Hex-Dump sich dann angucken. Da sieht man dann, dass da zum Beispiel Puppet irgendwie drin steht und meistens noch irgendein anderes String. Kann man sich in Actu-Spec das mal anschauen, wenn das interessiert. So, das ist eine Interface. Was aber relativ, es ist eher beschreibend und ab und zu wird mal was benutzt. Wovon viele sich schon gehört haben, ist das UEFI. Ich habe das hier mal oben hier so an diesen zweiten Teil von diesem OS-Interface rangepappt. UEFI ist ein modernes Interface. Sollte im Prinzip, hatte ich ja schon erzählt, es gibt dieses alte 16-Bit-BIOS-Interface, was DOS und was der Grub benutzt, was aber von modernen Betriebssystemen nicht nutzbar ist, weil es halt 16-Bit ist und ich auf, weiß ich nicht, die Platten sind da beschränkt von der Größe. Deswegen hat man sich überlegt, ja, wir machen aber was Neues, was auch tatsächlich von echten Betriebssystemen benutzt werden kann. Und das ist dieses UEFI. Das ist im Grunde, also UEFI, wenn man ein UEFI-BIOS hat, dann heißt es eigentlich, dass dieser Teil sozusagen anders ist oder zusätzlich. Der ganze andere Kram, die ganze Hardware-Installation, Runtime und all was. Und BIOS-Setup ist davon erstmal ausgenommen. Also das hat damit nicht so direkt zu tun. Bei der Gelegenheit wird das manchmal erneuert. Zum Beispiel das BIOS-Setup ist dann schicker oder mit Maus, habe ich gesehen. Aber eigentlich ist es sozusagen nur eine Schnittstelle. Meistens ist es auch eine zusätzliche Schnittstelle, denn üblicherweise stellt dieses UEFI ein Kompatibilitäts-BIOS-Routine zur Verfügung. Das heißt, man kann auch über die alten Modi das an. Das ist wichtig, damit man zum Beispiel Windows booten kann, was sich darauf verlässt, dass zumindest am Anfang das BIOS noch geht, damit es zumindest den OS-Loader von der Platte laden kann, der dann den Rest erledigt. Oder der Grub, damit der halt noch funktioniert. In vielen neueren Boards ist es jetzt mittlerweile Standard. In älteren Boards wird es aber meistens nicht nachgereicht, weil es ja nichts bringt. Man hat mit einigen Sachen aufgeräumt, die halt in dem BIOS, was es ja seit 1981 oder so gibt, jetzt schon ein bisschen antiquiert wirken. Zum Beispiel das Partitionslayout wurde verändert. Es gibt jetzt also keine Beschränkung mehr über die Anzahl der Partitionen und über die Größe der Partitionen, die auf 2 Terabyte beschränkt waren, weil das 32-Bit-Felder waren, was damals sehr vorausschauend war, 32-Bit-Felder einzuführen für Sektoren. Aber inzwischen ist man auch da drüber hinweg. Also dass, wenn man Platten mit mehr als 2 Terabyte hat, dann bekommt man unter Umständen Probleme, die nach dem alten Modus zu partitionieren. Und die Partitionierung ist halt bei BIOS wichtig, weil es halt diese Partitionstabellen passt, um die entsprechende Partition zu finden. Da gibt es jetzt also was Schickes, Modernes, viel Komplizierteres. Man kann, es ist also sehr flexibel gehandhabt, man kann zur Laufzeit Programme ausführen. Man hat so eine EFI-Shell sogar, auf die man irgendwie mit magischen Tastenkombinationen kommt. Da hat man so eine Art Command-Prompt und kann bestimmte Befehle ausführen. Man kann halt, wie gesagt, Sachen nachladen und welche Services. Man kann sogar Betriebssystem, also man kann sich aussuchen, welche Betriebssysteme man laden muss. Also so ein Boot-Manager ist praktisch meist integriert. Wobei das, naja, man kann zum Beispiel im einfachsten Fall sagen, von welcher Partition man booten will, was dann meistens schon das Betriebssystem mitbestimmt. Man kann aber auch direkt irgendwelche Kernel laden. Und seit neuestem kann der Linux-Kernel auch direkt von der UEFI-Shell geladen werden. Das heißt, der hat dann so Magic in seinem Header drin. Und wenn das BIOS, also das UEFI-BIOS, den Linux-Kernel finden kann, weil es den auf einer Partition hat, auf die es zugreifen kann, dann kann man den Kernel direkt vom BIOS ausladen. Man braucht also keinen zusätzlichen Bootmanager mehr. Wobei die modernen Bootmanager immer noch sehr viel flexibler sind. Der Grub 2 zum Beispiel, der kann auch direkt vom UEFI geladen werden. Also der braucht nicht dieses Legacy-Compat-BIOS mehr, sondern den kann man so konfigurieren, dass der direkt vom UEFI geladen wird und dann auch auf die gesamte Platte zugreifen kann, zum Beispiel. Meiner Meinung nach müsste man den Grub sogar in den Flash-Speicher mit reinschreiben können, sodass man den starten kann, ohne dass eine Platte dran ist. Und man kann dann so ganz einfach übers Netzwerk laden. Also alles, was der Grub beidern kann, kann man halt auch ohne Platte oder ohne irgendwelche Abhängigkeiten machen. Das ist natürlich sehr praktisch, wenn zum Beispiel ein übereifriges Windows mal wieder den Bootsektor überschrieben hat und den Grub rausgeschmissen hat oder so. Dann hat man halt immer noch einen Fallback, der geht. Oder man versucht halt direkt den Windows-Kernel zu laden. Und außerdem gibt es die Möglichkeit, dass man direkt Routinen aufruft aus dem EVI-Shell. Und zwar funktioniert das jetzt endlich mit ordentlicher Semantik im 32-Bit- und auch 64-Bit-Modus. Das ist ursprünglich dazu gedacht gewesen, dass man betriebssystemunabhängige Treiber zur Verfügung stellt. Sowas wie ja, für Netzwerkkarten oder so, dass man sagt, hier, schick mir mal ein Paket ab oder so. Meistens ist es aber, also es wird, glaube ich, im Moment gar nicht benutzt. Vielleicht für einige sehr spezielle Geräte, für die es noch keine Treiber gibt oder die halt sehr sportspezifisch sind, wo man das auch nicht implementieren will. Üblicherweise verwenden die Betriebssysteme natürlich ihre eigenen Treiber dafür. Deswegen weiß ich nicht, man ist ermöglicht vielleicht, dass man, wenn man eigene Betriebssysteme schreibt, das jetzt einfacher hat, weil man zum Beispiel auf die gesamte Platte mit DMA zugreifen kann, also sehr schnell. Oder man kann halt auf die Netzwerkkarte zugreifen, wo es vorher kein standardisiertes Interface gab. Ja, aber eigentlich zusammengefasst ist es eigentlich, obwohl es immer so verkauft wird, ist das neue BIOS oder UEFI ersetzt das BIOS, ist es wirklich nur ein relativ kleiner, überschaubarer Teil. Der aber, weil er an der OS-Schnittstelle oder an der User-Schnittstelle sitzt, für viele halt sichtbarer ist als irgendwelche anderen Änderungen, die vorgenommen werden. Jetzt hatten wir schon die Hardware-Initialisierung, die ganze Runtime, das OS-Interface. Jetzt gibt es ja noch diesen Treiber, also diese Treiber, die das BIOS kennt, um die Hardware anzusprechen. Und das braucht man zum Beispiel, um Betriebssysteme zu laden. Klassischerweise macht das BIOS ja so Hardware Discovery, also es versucht was rauszukriegen, was für Hardware angeschlossen ist. Platten, CD-Laufwerke, USB-Sticks, Netzwerkkarten und so weiter. Und von einigen kann es booten. Das kennt man sicherlich, da muss man irgendwie die Boot-Reihenfolge mal verstellen. Im BIOS-Setup muss man sagen, probiere zuerst von der Platte zu booten. Wenn das nicht geht, dann von USB und wenn das nicht geht, dann vom Netzwerk oder je nachdem, wie man halt die Reihenfolge haben möchte. Dazu muss das BIOS natürlich wissen, wie es diese Geräte ansprechen muss, damit es zum Beispiel vom USB-Stick Daten lesen kann. Das muss also zum Beispiel dieses Mass-Storage-Protokoll sprechen und es muss natürlich auch wissen, wie der USB-Controller anzusprechen ist. Das ist insofern nicht so kompliziert, weil der USB-Controller auf dem Board drauf ist. Und demnach weiß der Hardwarehersteller genau, welchen Chip er da verbaut hat und hat auch entsprechend den Code, um den anzusteuern. Da muss man sich also nicht vorstellen, dass da irgendwie wahnsinnig Treiberbibliotheken drin sind, sondern das ist wirklich ein spezieller Treiber, der wirklich nur das Notwendigste macht. Der kann denn das Gerät nicht schlafen schicken oder er unterstützt dann keinen, ja, irgendwelche erweiterten, schnellen Modi, aber es reicht halt aus, um zum Beispiel von USB-Massenspeichern den Sektor zu lesen. Manchmal sind diese BIOS-Treiber auch auf PCI-Karten. Also früher kennt man das, wenn man einen SCSI-Controller hatte, da war halt immer noch ein BIOS mit drauf. Also in diesem Chip war dann meistens halt der spezielle Treiber für diesen Chip, weil das Board-BIOS kann ja nicht alle Karten kennen, die jemals reingesteckt werden. Und da könnte ja auch Sachen kommen, die es noch gar nicht gab, als das Board gebaut wurde. Deswegen gibt es halt spezielle BIOS-Routinen, die mit der Karte dann sozusagen mitkommen, die sind dann darauf gebrannt. Das wird dann so magisch reingemappt und kann dann auch vom BIOS verwendet werden. Ja, wenn es die ganzen Geräte irgendwie gefunden hat und durchgerattert hat, dann sucht es halt sich das raus, von dem es booten will. Entweder weil der User es gesagt hat oder weil es selber herausgefunden hat, dass es gar keinen USB-Stick gibt, dann gehe ich jetzt auf die Platte. Dann lädt es meistens einfach einen gewissen Teil, meistens nur einen Sektor, also 512 Byte, von dem Gerät in den Speicher rein und führt dann diesen Code aus. In dem Moment übergibt das BIOS praktisch die Kontrolle. Also bisher war alles ein BIOS-Code. In dem Moment wird jetzt der erste Code vom User geladen und dann ausgeführt. Und in dem Moment ist das BIOS jetzt erstmal außen vor. Also es ist jetzt und kann jetzt sozusagen keinen Einfluss mehr nehmen, es sei denn über diese Runtime-Modi oder mit dem SMM-Modus. Könnte aber trotzdem sein, dass dieser Code, weil er ja nur relativ klein ist, sind nur 512 Byte, dass der das BIOS doch nochmal fragt über das alte Interface oder über EFI. Lies mir mal bitte noch ein paar mehr Sektoren von der Platte zum Beispiel. Ja, und üblicherweise ist das dann, wie gesagt, vorbei und dann wird der OS-Lader fängt dann an, das Betriebssystem zu laden oder den Kernel. Das könnte natürlich auch ein Bootmanager sein. Ne? Wie das ein bisschen genauer funktioniert, man hat ja das Problem, das BIOS lädt wirklich nur einen Sektor von der Platte, 512 Byte lädt es in Speicher. Und da kann man sich vorstellen, dass man da keine wahnsinnig aufwendigen Sachen machen kann. Vor allem kann man da keinen Kernel, keinen ernsthaften Code richtig reinstecken. Man kann im Prinzip nur so eine Art Trampolin-Code reinstecken, der irgendwie genug Magic hat, um weiter zu laden. Und dafür gibt es zum Beispiel einen Bootloader, wie den Grub. Der Grub hat halt genug, es ist halt ein Programm, was in der Lage ist, verschiedene Betriebssysteme zu laden. Linux kann man machen, man kann andere Betriebssysteme sozusagen chainloaden, indem man deren Sektoren lädt. Ja, und manche neben Linux werden auch andere Betriebssysteme unterstützt, die dann halt direkt vom Grub geladen werden können. Es funktioniert so, dass der Code vom BIOS aufgerufen, das wird dieser erste Sektor, der gehört praktisch zum Grub. Das ist dieser Master Boot Record. Das ist der erste Sektor, da steht die Stage 1 drin. Das sind also 512 Byte, die der Grub da reingeschrieben hat. Und die machen dann meistens nichts anderes, als die nächsten N-Sektoren zu laden, direkt dahinter von der Platte. Dass diese Stage 1.5, also so eine Art Zwischenstatus, weil 512 Byte zu wenig sind, um den ganzen Grub nachzuziehen, der könnte ja irgendwo auf der Platte liegen und das rauszufinden, schafft man kaum in 512 Byte. Also wenn man das flexibel machen will. Der Lilo, dieser alte Bootmanager, der hat das so gemacht. Der hatte dann tatsächlich in diesen 512 Byte standen sozusagen Sektornummern drin. Deswegen musste man den Lilo immer updaten. Der hat ja rausgefunden zur Laufzeit, die Datei in diesem Verzeichnis, der Kernel zum Beispiel vor dem Linux, liegt an Sektoren 4711, 4712 und bis 47, weiß ich, was auch immer, 80. Und diese Sektorliste hat er dann entweder direkt in diesen Sektor geschrieben oder in den zweiten Sektor, und dann hat er die Adresse von dem zweiten Sektor in den ersten Sektor mit reingeschrieben. Also es geht immer so, zieht sich immer so gegenseitig hoch. Der Grub macht es ein bisschen flexibler. Er hat halt, wie gesagt, auch dieses Hardcoded, das braucht man meistens irgendeinen Sektor. Er verwendet praktischerweise die Sektoren, die direkt dahinter stehen, hinter dem Master Boot Record, weil die meistens unbenutzt sind. Und da hat man zumindest ein paar mehr Kbyte, die man benutzen kann. Und in diesem Stage 1.5 findet sich meistens Code, der ein Dateisystem lesen kann. Es muss also, glaube ich, in 33 Kbyte ist so üblicherweise das, was man erwarten kann, was hinter dem Master Boot Record noch frei ist, bevor die Partitionen losgehen. Und da gibt es dann halt für jedes Dateisystem einen Treiber, womit der Read-Only, also nur Lesen, ein Dateisystem dekodieren kann. Also der macht dann richtig wie ein Betriebssystem, parst dann den Superblock und guckt dann die Inode-Tabellen nach und kann dann Verzeichnisse parsen und so. Und das benutzt der, das ist aber nur das ist nur für ein Dateisystem. Mehr passt da nicht rein in diesen Teil. Und zwar das Dateisystem, wo dann der Rest das Grub liegt, nämlich die Stage 2, die dann recht umfangreich sein kann. Das sind 100 Kbyte oder 150 Kbyte oder sowas, üblicherweise. Und dieser Stage 1.5-Code muss praktisch nur diese eine Datei finden. Wie heißt? Steht das hier drauf? Ja. Üblicherweise Boot Grub Stage 2. Das heißt, er weiß danach, das ist hier die vierte Partition. Das muss man dem halt einmal sagen beim Installieren. Und dann geht er los und sucht vom Root-Verzeichnis aus das Boot-Verzeichnis, das Grub-Verzeichnis, die Datei namens Stage 2 und lädt dann die entsprechenden Sektoren in den Speicher. Das hat den Vorteil, dass das praktisch beim Booten ausgeführt wird. Das heißt, wenn sich das kann sich jederzeit ändern. Man kann die Datei verschieben oder halt die gesamte alles umbauen. Oh oh. Und das ist dann halt flexibler als beim Lilo früher, wo man das, wenn man die Datei verschoben hat oder irgendwas geändert hat, dann auch den Lilo neu updaten muss. Und das braucht man jetzt nicht. Das heißt, das findet er zur Laufzeit halt selber raus. Und der lädt dann, wie gesagt, das ist dieser Stage 2, und dieser Stage 2, der hat dann noch mehr Treiber, der hat dann das ganze Interface, der kann dann mehrere Dateisysteme parsen, der hat dann also die sämtlichen, die anderen Treiber für VFAT, für NTFS, für X2, XFS, was man immer braucht. Und damit kann man dann auch Betriebssysteme von anderen Partitionen laden. Das ist halt der Vorteil, wenn man ein anderes Linux, was ButterFS benutzt oder so, dann kann man das halt entsprechend damit benutzen. Und außerdem hat er dann halt richtig normalen Code, der auch benutzerfreundlich ist und jetzt nicht durch Größenbeschränkungen limitiert ist. Und der liest dann zum Beispiel eine Config-Datei. Und die liest er auch zur Bootzeit sozusagen erst von der Platte. Das heißt, wenn man die kurz vor dem Booten geändert hat und dann bootet, dann liest er halt den aktuellen Inhalt. Und der hat ja dieses Command-Line. Also es funktioniert meistens über zwei Hops, diese ganze Interaktion. Der Grub 2 funktioniert prinzipiell relativ ähnlich, nur dass es da eigentlich diesen Stage 1.5 nicht in dieser Form gibt. Aber praktisch ist es, also es überspringt das, aber letztendlich macht er, glaube ich, genau das Gleiche. Er lädt auch erst einen kleinen Kern, der dann einen weiteren Code nachlädt. Ja, zusammenfassend kann man sagen, BIOS ist eine ziemlich komplexe Geschichte, besteht aus weitaus mehr Teilen, als man üblicherweise denkt. Hier sieht man das BIOS Setup nur, aber der ganze andere Kram, der ist auch noch da und der ist deutlich komplizierter als so ein Setup-Programm, womit man irgendwie die Reihenfolge der Boot-Partitionen einstellen kann. Und also man stellt halt fest, dass es bei uns immer komplexer wird, es gibt immer viel mehr Teile, die halt dazukommen. Dieses UEFI jetzt macht das Ganze noch viel komplexer. ACPI ist ein ganz komplexer Teil, der gemacht wird. Genau. Ja. Dokumentation findet man hier. Diese ganzen Geschichten, die Hardware-nahen, die stehen zum Beispiel in den Manuals von AMD und Intel drin. Bei AMD heißt es direkt BIOS and Kernel Developers Guide. Da steht also ziemlich genau drin, welche Register man beschreiben muss, um den L2-Cache als RAM benutzen zu können. Wo man was hinschreiben muss, mit welchem Register, um den Hypertransport zu aktivieren oder irgendwie den Chipsatz anzusprechen, wo man den SMM konfigurieren kann und so. Das ist ein ziemlich umfangreiches Dokument und das ist ziemlich hart an Pöber. Aber zum Glück braucht man sich, also man kann da aus Interesse gerne reingucken. Üblicherweise machen das aber die Bordhersteller, die implementieren, also die BIOS-Hersteller oder halt AMD selber in diesem Fall implementiert. Bei Intel muss man gucken, da gibt es hier dieses eine All-in-One-Manual, wo das halt alles drin steht. Ja. Gut. Das war's soweit. Gibt es noch Fragen?
Hallo, ja. Und zwar, du hast vorhin das AGES, hieß es, glaube ich, erwähnt, euer Blob AGESA? Für das AGESA, euer Blob. Da muss ich jetzt gleich mal fragen, ist das denn auch in einer lizenzkompatiblen Version für Coreboot und CBIOS und solche Sachen erhältlich? Also gibt es vielleicht als freie Software, obwohl du ja gesagt hast, wäre euch lieber, wenn da jetzt keiner noch groß dran rumschreibt.
Das AGESA selbst, also der BIOS-Blob, wird unter NDA an OEMs ausgeliefert. Und das muss man lizenzieren, aber AMD hat jetzt erst vor kurzem für Coreboot halt Teile open sourced. Da wurde das AGESA, den AGESA-Teil praktisch durchgeguckt, wenn da Sachen drin gestanden haben, die ja nur intern sind oder die halt nicht veröffentlicht werden, dann wurden die halt rausgeschmissen. Und der Rest wurde für große Teile, es ist nicht, glaube ich, für alle Plattformen, es wurde damals für die Llanos und für die Brazos-Prozessoren. Da ist auf jeden Fall der ganze Hardware, also das ganze Teil, der eigentlich auch größtenteils an die Bordhersteller geht, der ist tatsächlich da Open Source. Und das heißt sogar AGESA, das Verzeichnis. Da gibt es ein AGESA-Verzeichnis im Coreboot-Repository. Kann man einfach mal nachbrowsen.
Dann hatte ich noch eine zweite Frage, und zwar zum Unified Extensible Firmware Interface. Da hast du ja gesagt, das wäre sogar in der Lage, direkt einen Linux-Kernel zu laden.
Genau.
Da frage ich mich aber, das müsste doch eigentlich vor dem gleichen Problem stehen wie der Grub ohne Stage 2. Der Linux-Kernel liegt ja irgendwo auf der Platte, da wird das Ding ja nicht im RAW-Modus die ganze Platte durchsuchen,
genau,
bis
also
es mal den Header findet.
Ich habe das nur im Kernel-Config gefunden und ich glaube, es beschränkt sich darauf, dass das in einer speziellen Partition liegen muss. Also das UEFI ist ja insofern nicht größenbeschränkt, da es ja im Flash-ROM liegt und der üblicherweise relativ groß ist. Also gerade bei UEFI-Boards ist es, glaube ich, 2 Megabyte oder so, also auf dem Board drauf ist. Da passt also wesentlich mehr Code rein und der kann zum Beispiel Dateisysteme tatsächlich lesen. Ich weiß nicht, ich nehme nicht an, dass der X2 lesen kann, aber der kann vielleicht NTFS lesen oder so. Ich habe das noch nicht ausprobiert, ich habe es nicht gesehen, dass es geht. Und dann gibt es auch eine spezielle Management-Partition, die halt ein UEFI-eigenes Dateisystem hat oder so.
Ja, dann müsste ich den Kernel sozusagen, diese spezielle Partition rein.
Da müsste man dann den Kernel da reinschreiben. Ich weiß nicht, wie das genau. Ich glaube, man kann den Kernel auch mit ins ROM schreiben, wenn der reinpasst. Oder das müssen wir mal gucken.
Okay, danke.
Aber das habe ich habe das bloß gelesen und fand das interessant, aber ich habe es noch nicht ausprobiert oder genau.
So, gibt es weitere Fragen?
Ganz hinten natürlich.
Mal bitte melden.
Ja, bei dem UEFI-BIOS-Teil soll es irgendeine Art Authentifizierungsmechanismus für Betriebssysteme geben. Das ist jetzt gar nicht erwähnt worden. Was hat denn das damit auf sich und was für Konsequenzen hat das für den Bootvorgang mit anderen Systemen
also das
zusammen?
Das hat mit UEFI erstmal nichts zu tun. Das ist dieses Trusted Boot oder Secure Boot Geschichte. Das ist halt ein optionaler Teil, der halt bei manchen Boards halt mit drauf ist. Der halt ermöglicht, diese letzte Lücke zu schließen, nämlich dass man dem Rechner Code unterschieben kann, indem man zum Beispiel vom USB-Stick bootet. Also üblicherweise kann man ihren Rechner dann damit kompromittieren, wenn man Zugriff drauf hat auf einen Server und man steckt da einen, man baut die Platte aus oder man steckt einen USB-Stick ran und kann dann einen Kernel booten und kann dann den gesamten Rechner beherrschen sozusagen. Um das zu verhindern und um zu verhindern, dass Schadcode sich in den Boot-Vorgang einklingt, gibt es diese Secure-Boot-Geschichte, wo praktisch die Firmware verlangt, dass der Code, der geladen wird, signiert ist. Das heißt, der muss dann mit einem öffentlichen Schlüssel signiert worden sein und der öffentliche Schlüssel ist im BIOS drin, der private Schlüssel liegt bei Microsoft zum Beispiel, die signieren dann ihren Windows-Kernel damit oder ihren Windows-Bootloader und es wird dann mit dem öffentlichen Schlüssel geprüft, ob der Code, der geladen werden soll, zuverlässig ist. Das kann man zumindest bei den meisten Consumer-Boards ausschalten im BIOS, dieses Secure-Boot. Wenn nicht, gibt es im Moment gerade Bestrebungen, das ist gerade in der Diskussion. Und AMD ist da auch mit dabei und wir haben da aber auch einen Open-Source-Menschen in dem Gremium drin, der dafür sicherstellt, dass das auch für Linux und Grub und so funktioniert. Es gibt im Moment, glaube ich, 2 Ansätze, die evaluiert werden. Der erste ist, dass der Grub zum Beispiel signiert wird, einmal von irgendjemandem, von Red Hat oder so, von jemandem, der sich das da irgendwie auf die Fahnen schreibt. Und dass dann tatsächlich der Grub ganz normal geladen werden kann. Das ist dann halt dann aber den Nachteil, dass es dann halt eine Stelle braucht, die diesen geheimen Schlüssel hat und der muss natürlich auch geheim bleiben, sonst ist die ganze Sicherheit ja im Eimer. Oder die zweite Möglichkeit, dass man halt versucht, bestimmte Kernel, dass man die auch so laden kann. Und es wird, dass der User Schlüssel reinschreiben kann ins BIOS, über dann, dass der Administrator, also üblicherweise wird das über ein Passwort geschützt, dass man ins BIOS reingehen kann und sagen kann, hier, folgender öffentlicher Schlüssel kennzeichnet gültige Boot-Images und dann könnte der Admin in der Firma zum Beispiel bestimmte Bootloader signieren. Das macht dann aber sozusagen der User oder halt ein Admin und schreibt dann in alle Rechner diesen öffentlichen Schlüssel drin und dann hat er den eigenen Schlüssel und kann selber Images signieren. Und beide Sachen haben Vor- und Nachteile, die werden im Moment noch so evaluiert, aber das, ich glaube nicht, es besteht auch kein Interesse seitens Microsoft, Linux-Leute da auszuschließen. Es geht wirklich um die Sicherheit. Das ist für Microsoft ein großes Problem, wie jeder sich vorstellen kann. Und man will da halt mehr Vertrauen beim Benutzer erwecken. Und uns wurde also mehrfach zugesichert, dass es nicht im Interesse von Microsoft ist, Linux auszuschließen. Und das wird auch nicht passieren. weil Retter zum Beispiel auch mit drin sitzt in diesem Gremium.
Okay, die Zeit für Fragen ist jetzt, für die große Fragerunde ist erstmal um. Wenn noch weitere Fragen sind, trefft ihr den André ja noch die ganze Zeit auf dem
genau.
auf den Linux-Tagen.
Ich laufe irgendwie rum.
Danke für den Vortrag, André.
Danke fürs Zuhören.
Und gleich geht's weiter mit einem. Und gleich geht's weiter mit einem Vortrag über den Echtzeitkernel.